Food Facts, der Lebensmittelchemie-Podcast der TU Dresden. In unserer heutigen Folge sprechen wir über Zusatzstoffe in Lebensmitteln und decken auf, was hinter den berüchtigten E-Nummern steckt. Herzlich willkommen bei Food Facts, dem Lebensmittelchemie-Podcast der TU Dresden. E-Nummern und Zusatzstoffe. Was steckt dahinter? Ist das wirklich alles Chemie und machen uns diese Stoffe vielleicht sogar krank? Diese und weitere Fragen wollen wir mit unserem Experten Professor Thomas Hähnle klären. Wir, das sind Studentin Jule Wentig und ich, Per Kittel, Dezernent am Bereich Mathematik und Naturwissenschaften. Insofern wie immer, hallo Jule, hallo Thomas.
Hallo Per, hallo Jule.
Hallo.
Unter Krebsverdacht, wenn das auf der Packung steht, besser Finger weg. So titelt Focus Online einen Beitrag einer Ernährungsexpertin zu den berühmt-berüchtigten E-Nummern. Ja, viele Verbraucher sind bei diesem Thema äußerst verunsichert. Thomas, kannst du diese Verunsicherung verstehen? Und warum haben denn so viele Leute speziell auch vor diesen E-Nummern so viel Angst?
Ich kann es ehrlich gesagt schon verstehen. Und es wäre jetzt wirklich zu einfach und vielleicht auch ein bisschen anmaßend, wenn man sagt, komm, habt euch nicht so, alles ist gut. Es ist eine komplexe Thematik und viele Verbraucherinnen und Verbraucher assoziieren eben mit E-Nummern Chemie. Und die öffentliche Wahrnehmung der Chemie ist einfach schlecht zurzeit. Da trug die Berichterstattung der letzten Jahrzehnte natürlich maßgeblich dazu bei. Aber man darf schon auch sagen, dass die Lebensmittelchemie, die Lebensmittelindustrie da auch nicht ganz unschuldig ist und auch immer noch vielleicht zu einer gewissen Verunsicherung beiträgt.
Ich kaufe super gerne Fleischersatzprodukte. Meine Mutter ist davon aber absolut kein Fan, weil da sind ja so viele Zusatzstoffe drin. Sie hat ja auch die ganzen reißerischen Schlagzeilen der letzten Jahre mitbekommen. Machen Zusatzstoffe mich denn jetzt krank?
Also eine ganz kompakte Antwort auf diese ganz kompakte Frage wäre, wenn einzelne Zusatzstoffe krank machen würden, dann wären sie nicht erlaubt, dann wären sie nicht zugelassen. Punkt. Das wäre jetzt quasi die Stellungnahme wegen der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit. Ich kann aber die Bedenken deiner Mutter wirklich sehr gut nachvollziehen. Da kommen vermutlich zwei Sachen zusammen. Zum einen die generelle Skepsis gegenüber neuen, veganen Lebensmitteln und zum anderen eben diese Bedenken gegen Zusatzstoffe. Das eine passt dann vielleicht sogar zum anderen. Man assoziiert dann neue Lebensmittel mit der Verwendung von Zusatzstoffen und entsprechend resultieren halt dann solche Bedenken daraus. Problematisch wird das Ganze halt vor allem deshalb, weil auch vermeintlich seriöse Ernährungsexpertinnen und Experten entsprechende Statements machen. Da gibt es beispielsweise Podcasts, in denen von Killer-Lebensmitteln gesprochen wird, die aus billigen Zutaten und Zusatzstoffen, das ist jetzt original zitiert, unser Leben um 15 bis 20 Jahre verkürzen soll. Und solche Berichte dann von vermeintlich renommierten Expertinnen, Experten, die sind dann eben nicht nur wissenschaftlich unseriös, sondern die tragen dann auch massiv zu einer Verunsicherung bei. Und aus diesem Grunde muss ich mich ganz ehrlich gesagt immer sehr, sehr ärgern, wenn tatsächlich auch Fachkollegen oder Kolleginnen und Kollegen aus verwandten Disziplinen solche Statements loslassen.
Das ist ja dann auch ein Auftrag hier des Podcasts, dass wir da ein paar Sachen wieder ins rechte Licht rücken. Lass uns vielleicht mal ganz konkret auf die lebensmittelchemischen Grundlagen kommen. Was sind denn eigentlich Zusatzstoffe? Also wie sind die definiert? Wie werden die verwendet?
Ja, hier gibt es eine allgemeine Definition, die so in etwa lautet, Zusatzstoffe sind Stoffe, die man Lebensmitteln aus technologischen Gründen zusetzt, entweder um eine störungsfreie und sichere Herstellung zu ermöglichen oder um die Eigenschaften während der Lagerung beispielsweise zu sichern. Und die Eigenschaften sind dann so Nährwert, Genusswert, die Sicherheit während der Lagerung. Man versucht zu vermeiden, dass Bakterien wachsen und so weiter. Man will so Veränderungen verhindern, man will letztlich die Qualität während der Herstellung und die Qualität dann bis zur Verwendung durch die Verbraucherinnen und Verbraucher sichern. Und es betrifft dann Farbe, Konsistenz, Haltbarkeit, Geschmack.
Damit wird ja dann klar, wofür wir Zusatzstoffe überhaupt brauchen. Ist das dann irgendwie eine Erfindung der neueren Zeit, sagen wir auch der bewusst chemischen Industrie? Oder also wie lange gibt es denn Zusatzstoffe schon?
Ja, das ist in der Tat ganz interessant. Wenn man da ein kleines bisschen geschichtlich recherchiert, dann stellt man eben fest, dass man bestimmte Zusatzstoffe tatsächlich schon seit Jahrtausenden verwendet. Also beispielsweise das Räuchern von Fisch oder Fleisch ist letztlich nichts anderes als das Erzeugen von konservierenden Stoffen, die dann eben die Haltbarkeit des Produktes verlängern, das Pökeln und das Einsalzen von Fleisch. Da hat man seit Jahrtausenden Salpeter verwendet, also Nitrate, die letztlich als Konservierungsmittel wirken. Ein anderes Beispiel wäre Natron, was man als Backpulver seit Hunderten von Jahren einsetzt. Tatsächlich ist es aber natürlich schon so, dass durch die Industrialisierung, vor allem so seit Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, dann ganz viele Verbindungen in großem Maßstab isoliert werden konnten aus Naturstoffen oder eben auch synthetisiert werden konnten. Ja, und diesen Aufschwung, diesen großen Aufschwung an Zusatzstoffen, den brauchte es auch. Und zwar, wenn man so ein kleines bisschen zurückgeht in die Zeit, so um die Jahrhundertwende vom 19. auf 20. Jahrhundert, da haben sich in ganz vielen Städten die Einwohnerzahlen extremst erhöht. Dresden zum Beispiel ist von 1880 bis 1905 von 220.000 auf über 500.000 Menschen gewachsen. Man kann sich vorstellen, wie schwierig es war für diese Menschen, die ja zum Teil in ärmlichsten Verhältnissen leben mussten, wie schwierig es war, die Nahrungsversorgung sicherzustellen. Und das gelang eben nur durch die verstärkt industrielle Herstellung. Und für die entsprechenden Lebensmittel waren dann eben unter anderem auch Zusatzstoffe notwendig.
Wie ist das jetzt mit dem Lebensmittelgesetz? Kann da eine Firma einfach einen süßeren Süßstoff oder eine neue Farbe erfinden, herstellen und dann einfach in ihre Produkte mixen?
Also die Anwendung von Zusatzstoffen oder man sagt generell von fremden Stoffen, die ist im Lebensmittelgesetz ganz streng geregelt und zwar europaweit. Da gibt es dann in einer entsprechenden EU-Verordnung, der ist 1333/2008, um ein kleines bisschen Lebensmittelchemie nerdig zu werden, da gibt es dann die Liste an E-Nummern und dieses Lebensmittelgesetz regelt dann, dass einem Lebensmittel nichts zugesetzt werden darf, außer es ist explizit erlaubt. Wir haben das, glaube ich, schon mal angesprochen in einer früheren Folge. Das ist das sogenannte Verbotsprinzip mit Erlaubnisvorbehalt. Ja, und da gibt es dann eine Positivliste, die gilt in allen Mitgliedstaaten der EU. Und da stehen die Stoffe drin, die Zusatzstoffe, die man verwenden darf.
Ja, dann schauen wir doch mal direkt in die Liste. Auf der Webseite der Verbraucherzentrale ist da ja ein schönes Bild mit verschiedenen Lebensmitteln und den darin verwendeten E-Nummern. Ich lese da jetzt mal vor, was zum Beispiel für den Kochschinken steht. E150, E250, E407, E450, E621. Jetzt habe ich mal nachgeschaut. Das ist Zuckercouleur, Nitrite, Carrageen, Phosphate und Glutamate. Das klingt ja dann schon nach sehr viel Chemie. Sind die jetzt alle in Anführungszeichen chemisch hergestellt? Sind die künstlich oder findet man da auch Naturstoffe?
Insgesamt sind es rund 300 Stoffe, also die Liste schaut schon relativ groß aus im ersten Moment. Wenn man sich die aber jetzt ein bisschen näher anschaut, dann wird man feststellen, dass da ganz viele Komponenten drin sind, die entweder selbst Naturstoffe sind oder aus Naturstoffen hergestellt werden und die man so vielleicht auch in der eigenen Küche als Bestandteil von Zutaten verwenden würde. Und daneben gibt es dann eben einige Verbindungen, die tatsächlich synthetisch hergestellt werden und so in der Natur nicht vorkommen. Und so könnte man vielleicht dann diese Zusatzstoffe aufteilen, also einmal aus Naturstoffen bestehend oder eben chemisch synthetisch hergestellt und so in der Natur nicht vorkommen. Und das sind dann vor allen Dingen jetzt zum Beispiel einige Farbstoffe oder Süßstoffe. Da findet man die größte Anzahl dieser synthetisch hergestellten Stoffe, die so in der Natur nicht vorkommen, während andere Gruppen, zum Beispiel Dickungsmittel oder so, praktisch ausschließlich aus Naturstoffen bestehen.
Kannst du mal ein paar Beispiele nennen und vor allen Dingen, was tun diese Stoffe überhaupt?
Diese auf den ersten Blick recht zahlreichen Verbindungen, die könnte man jetzt wieder unterteilen. Da gibt es dann 27 Klassen oder so, die man jetzt nicht unbedingt einzeln besprechen muss. Man kann es so in die wichtigsten vielleicht aufgliedern. Das sind Süßungsmittel, Süßstoffe, Zuckeraustauschstoffe, Farbstoffe, Konservierungsstoffe und Geschmacksverstärker und Säuerungsmittel. Die machen das, was der Name ja schon sagt. Ja, und dann gibt es noch Antioxidantien und Dickungsmittel. Das wären so die wichtigsten Anwendungsbereiche vielleicht.
Da muss ich jetzt aber nochmal genauer nachfragen, was sind denn diese Dickungsmittel und Antioxidantien und was machen Emulgatoren?
Ich fange bei den Antioxidantien an. Diese Verbindungen verhindern die Oxidation, das heißt, die bremsen gewissermaßen das Ranzigwerden von Fett. Das ist eine typische Reaktion, die in fetthaltigen Lebensmitteln ablaufen kann. Gleichzeitig stabilisieren sie Verbindungen, die ebenfalls durch den Kontakt mit Sauerstoff sich verändern würden. Das betrifft zum Beispiel einige Aromastoffe, die dann ihren Geruch verlieren würden, wenn sie oxidieren. Dickungsmittel kennt man aus der eigenen Küche. Das ist sowas wie Stärke, was man hineinrührt in die Soße, um die Soße eben zähflüssiger zu machen, also zu verdicken. Ja, und Emulgatoren stabilisieren die Mischungen zwischen wässriger Phase, also beispielsweise Essig und einem Öl. Und sowas verwendet man dann beispielsweise bei der Herstellung von Mayonnaise, um eben die Konsistenz zu stabilisieren.
Das klingt einigermaßen einleuchtend. Wie ist das denn jetzt aber mit diesen E-Nummern? Also woher kommt denn jetzt dieses System?
Also dieses System hat man eingeführt Anfang der 1960er Jahre. Ich glaube, es war 1962. Da gab es die ersten EWG-Nummern, wie man damals noch gesagt hat. Das hat man damals dann verwendet, zunächst mal für die Farbstoffe. Da hat man dann die Nummer 100 bis 199 genommen, glaube ich. Danach folgten dann die Konservierungsstoffe. Und aufbauend darauf hat man dann einige Jahre später dieses E-Nummernsystem europaweit gültig eingeführt. Letztlich weiß jeder europaweit, wenn ich sage E901, dass das Bienenwachs ist oder E300 ist Ascorbinsäure, also Vitamin C. Man musste also sich jetzt nicht viele, viele verschiedene Übersetzungen oder so merken, sondern jeder in Europa weiß, wenn ich eine Nummer nenne, dann ist da die entsprechende Verbindung mit gemeint.
Jetzt habe ich diese Liste an Substanzen. Ich möchte jetzt zum Beispiel eine Fertigkuchenmischung auf den Markt bringen. Kann ich dann einfach alles, was auf der Liste steht, da reinkippen und dann ist es erlaubt? Oder wie funktioniert das?
Nee, ist nicht so. Tatsächlich ist es nicht nur, sind nicht nur die Verbindungen genau geregelt, sondern es ist auch deren Anwendung ganz genau festgelegt. Also da gibt es dann manche Stoffe, die man generell verwenden darf, aber auch nur in ganz bestimmten Mengen. Manche Stoffe sind nur für ganz bestimmte Lebensmittel zugelassen. Es gibt Lebensmittel, für die sind Zusatzstoffe überhaupt nicht zugelassen. Zum Honig oder Butter darf zum Beispiel überhaupt keine Zusatzstoffe enthalten. Säuglingsnahrung darf ebenfalls bestimmte Zusatzstoffe nicht enthalten, zum Beispiel Geschmacksverstärker, keine Farbstoffe, keine Süßstoffe. Also nicht nur die Art oder die Identität der Zusatzstoffe ist definiert, sondern auch deren Anwendung, auch deren Höchstmenge ist. Also alles streng geregelt, wenn man so will. Und dieser recht komplexes Regelwerk, was manchmal durchaus auch zu Beanstandungen führt, aber letztlich ein Ausdruck dafür, dass man diese Zusatzstoffe tatsächlich immer nur dann verwenden soll, auch immer nur in ganz bestimmten Mengen, wenn es eben aus technologischer Sicht notwendig ist.
Wie ist das mit den Bio-Lebensmitteln? Die sind dann frei von Zusatzstoffen?
Nee, das ist nicht so. Auch Bio-Lebensmittel dürfen Zusatzstoffe enthalten. Da gibt es eine EU-Öko-Verordnung, die genau regelt, was erfüllt sein muss, damit sich ein Lebensmittel als Bio-Lebensmittel oder ökologisch produziertes Lebensmittel bezeichnen darf. Und gemäß dieser Verordnung sind tatsächlich auch 56 Zusatzstoffe mit den entsprechenden E-Nummern erlaubt, also auch Bio-Lebensmittel darf E412 enthalten, das ist Guarkernmehl, oder 410, das ist Johannisbrotkernmehl. Auch Konservierungsstoffe, wie zum Beispiel Schwefeldioxid, ist für Obstweine erlaubt, oder Nitrat für Biofleischerzeugnisse. Es ist ganz witzig vielleicht, was du vorhin vorgelesen hast, per dieser Liste an Zusatzstoffen in diesem Kochschinken, alle diese Stoffe, die da drin sind, außer den Geschmacksverstärkern und Farbstoffen, die darf man für Biofleisch nicht verwenden, aber fast alle Stoffe, die du da vorgelesen hast, die wären genauso auch für einen Bio-Kochschinken zugelassen.
Gut zu wissen. Jetzt haben wir die Liste der Zusatzstoffe und wir haben generell über die Funktion von Zusatzstoffen recht ausführlich schon gesprochen. Auf der anderen Seite gibt es ja aber auch Stoffe, die in Lebensmitteln zugesetzt werden, die wir bisher noch gar nicht erwähnt haben. Einerseits sage ich mal sowas wie diese Aromastoffe, die ja auch auf der Zutatenliste stehen. Und dann hätten wir ja zum Beispiel auch sowas wie Jodsalz. Also warum tut man jetzt überhaupt Jod in Salz und warum tut man Jodsalz in Lebensmitteln?
Also zu Aromastoffen muss man zunächst mal sagen, dass sie gemäß Lebensmittelgesetz keine Zusatzstoffe sind, sondern Aromen. Und es gibt hier eine Aromenverordnung, die eben deren Anwendung regelt, die ist letztlich genauso konzipiert wie die Zulassungsregelung für die Zusatzstoffe. Das heißt, da gibt es eine Liste an Aromen, die man verwenden darf. Da gibt es genaue Definitionen für welche Lebensmittel, welchen Gehalten. Ich glaube, über Aromen machen wir meine extra Folge, denn das ist sowohl aus chemischer wie auch aus Zulassungssicht ganz interessant. Das mit dem Jodsalz ist dann was ganz was anderes. Das ist jetzt ein funktioneller oder ein biofunktioneller Stoff. Den setzt man zum Salz, um die Schilddrüsenunterfunktion zu vermeiden, den sogenannten Kropf. Das ist etwas, was es so bis in die 1960er, 70er Jahre in großem Umfang gegeben hat, was daraus resultiert, dass Deutschland ein sogenanntes Jodmangelgebiet ist. Das heißt, dass wir unseren täglichen Bedarf an Jod eigentlich nicht decken könnten mit unserer normalen Ernährung, außer man würde jetzt pro Woche 4-5 Mal Fisch essen, was aber die wenigsten machen. Aus dem Grund hat man sich dann in den 1960er Jahren sowohl in der BRD wie auch in der DDR entschieden, aus vorbeugendem Gesundheitsschutz das Salz mit Jodat anzureichern, um auf die Art und Weise dann diesen Jodmangel in der Bevölkerung gewissermaßen zu beheben.
Wenn ich jetzt für meine hypothetische neue Backmischung einen neuen Farbstoff erfinde und der wird zugelassen, ist er dann für immer zugelassen oder muss der immer wieder seine Unbedenklichkeit beweisen?
Also Fakt ist, wie du richtig sagst, dass so ein Zusatzstoff zugelassen werden muss, was sehr, sehr aufwendig ist. Wenn du in deinem Chemielabor im Keller, Jule, einen Farbstoff isolieren würdest, dann müsstest du erst einmal nachweisen, dass es den überhaupt braucht. Das heißt, dass der technologisch sinnvoll ist und bessere Eigenschaften hat als die Farbstoffe beispielsweise, die es schon gibt. Ja, und dann muss der Hersteller nachweisen, dass der Zusatzstoff sicher ist. Das heißt, man muss es zunächst mal dann prüfen, ob der sich im menschlichen Körper anreichert, wie er verstoffwechselt wird, wie er mit anderen Nahrungsinhaltsstoffen beispielsweise wechselwirkt. Das heißt, es muss also die Sicherheit dokumentiert werden, auch bis hin zu einer toxikologischen Relevanz. Das muss man dann beispielsweise in Tierversuchen durchführen. Und das Ganze ist natürlich super aufwendig. Das dauert dann auch viele, viele Jahre, bis man entsprechende Dokumente bei der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit einreichen kann. Und die prüft dann, ob die Daten, die Hersteller vorlegen, wirklich überzeugend sind oder ob es vielleicht noch weitere Untersuchungen braucht. Ja, und sowas zieht sich dann viele, viele Jahre hin, ist sehr aufwendig, sehr teuer und es führt natürlich dann letztlich auch dazu, dass in den letzten Jahren nur sehr, sehr wenige Zusatzstoffe wirklich neu zugelassen wurden. Vielleicht bei der Gelegenheit, das muss man nicht nur einmal machen und und da ist der für immer und ewig zugelassen, sondern diese Zusatzstoffe werden immer in regelmäßigen Abständen überprüft. Also beispielsweise auch das Saccharin, was Anfang des 20. Jahrhunderts zugelassen wurde, was seit 100 Jahren als Zusatzstoff verwendet wird, muss sich in regelmäßigen Abständen immer wieder einer Neubewertung stellen. Da gucken dann die Behörden, ob es neue Publikationen gibt, neue Berichte, die vielleicht eine neue potenziell schädliche Wirkung dokumentieren. Und dann wird geprüft, ob die Zulassung aufrechterhalten werden kann, ob es vielleicht weitere Vorgaben braucht, ob die Zulassung eingeschränkt werden kann oder ob man vielleicht den Stoff tatsächlich aus dem Verkehr zieht.
Damit wären wir dann nochmal beim Thema Risiken. Lass uns da vielleicht nochmal kurz drauf eingehen, denn wie einleitend schon dargestellt, ist das sicherlich das Thema, was die allermeisten Menschen auch umtreibt. Also vielleicht nochmal grundlegend die Frage, sind Zusatzstoffe schädlich für die Gesundheit? Ja, also gibt es gesundheitliche Risiken bedingt durch Zusatzstoffe, zum Beispiel weil man jetzt viele Fertiggerichte mit Zusatzstoffen isst? Sehr häufig fällt da ja in jüngerer Zeit dann auch der Begriff der hochverarbeiteten Lebensmittel, die gerade eben wegen der Zusatzstoffe besonders ungesund sein sollen.
Also auch das müssen wir vielleicht einmal detailliert aufarbeiten, irgendwann in der nächsten Zeit. Denn dieses Thema hochverarbeitete Lebensmittel ist in der Tat etwas, was momentan sehr, sehr intensiv und sehr, sehr kontrovers diskutiert wird. Es gibt eine ganze Reihe von epidemiologischen Studien, die zeigen wollen, dass der Verzehr von industriell produzierten Lebensmitteln einhergeht mit allen möglichen gesundheitlichen Konsequenzen. Das ist zum einen wissenschaftlich begründbar durch die Energiedichte. Also ganz profan, viel Essen führt zu viel Kalorien, führt unter Umständen zu Übergewicht, führt unter Umständen zu ernährungsbedingten Krankheiten. Der Umkehrschluss aber jetzt, der sehr häufig in diesen Literatur oder in dieser Literatur dann gemacht wird, dass das hochverarbeitete Lebensmittel per se und dann möglicherweise auch die Zusatzstoffe für diese potenziellen Gesundheitsschäden verantwortlich sind, dieser Umkehrschluss ist wissenschaftlich nicht belegt. Das heißt, das sind Scheinkorrelationen, die momentan, wie gesagt, sehr, sehr intensiv und sehr kontrovers in der wissenschaftlichen Community diskutiert werden. Es ist unumstritten, dass wir in Deutschland ein Gesundheitsproblem haben, resultierend unter Umständen aus Fehlernährungen. Aber um es auf den Punkt zu bringen, Konservierungsstoffe oder Zusatzstoffe dafür verantwortlich zu machen, ist schlichtweg nicht wissenschaftlich belegbar.
Jetzt gibt es einige Zusatzstoffe, die bekannter sind als andere, vor allen Dingen, weil sie als typische Negativbeispiele gelten und einige Menschen da regelrecht Angst vor haben. Dazu zählt der Geschmacksverstärker Glutamat oder der Süßstoff Aspartam. In meiner WG gibt es seit einigen Monaten eine kleine Tüte Glutamat, einfach weil es bei manchen Rezepten mit drinsteht. Sollten wir uns eine Alternative suchen?
Nee, macht es nicht. Wenn es euch schmeckt und wenn ihr das gut brauchen könnt, dann macht es auch weiter, denn da gibt es mittlerweile so viele Berichte, auch in sehr guten Videos auf YouTube oder in Podcasts, die eindeutig mittlerweile zeigen, dass es keine Glutamat-Überempfindlichkeit gibt. Es gibt keine adversen Reaktionen auf die Zufuhr von Glutamat. Das ist auch wissenschaftlich mittlerweile belegt. Beim Aspartam ist es so, dass es da Publikationen gab, die von einer potenziellen krebserregenden Wirkung gesprochen haben. Aber da ist vielleicht ganz interessant, dass die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit gerade im letzten Jahr 2023 beide Stoffe, also Glutamat und Aspartam, neu bewertet haben und letztlich festgestellt haben, um es ganz kompakt darzustellen, dass es keine Gründe gibt, die Zulassung für Glutamat in irgendeiner Weise zu relativieren. Es gibt ADI-Werte, also Werte an Mengen an diesen beiden Stoffen, die man pro Tag nicht überschreiten soll. Diese ADI-Werte werden bei normalem Verzehr nie erreicht, also insofern sind beide Stoffe sicher.
Wenn du jetzt sagst, dass es keine echten Belege für eine Glutamat-Überempfindlichkeit gibt, gibt es denn Zusatzstoffe, wo bewiesen ist, dass sie Allergien auslösen oder Überempfindlichkeit?
Ja, das gibt es schon und auch das ist dann wiederum wissenschaftlich eindeutig belegt. Es gibt eine Sulfit-Überempfindlichkeit, also es gibt Menschen, die sind empfindlich gegen geschwefelte Lebensmittel, also zum Beispiel gegen geschwefelten Wein oder gegen Trockenobst. Das ist eine sehr seltene Pseudoallergie. Pseudoallergie heißt jetzt nicht, dass die sich das nur einbilden oder so, sondern es ist eine allergische Reaktion ohne die Beteiligung des Immunsystems. Sowas gibt es auch für bestimmte Farbstoffe, sogenannte Azofarbstoffe, den gelben Farbstoff Tartrazin, E102 heißt der. Den hat man früher so in gelben Gummibärchen oder so verwendet. Und da können ebenfalls solche Pseudoallergien ausgelöst werden. Das ist dann mit Juckreiz, Hautrötungen oder so verbunden. Das ist aber wirklich sehr, sehr selten. Und die Mengen, die man dafür dann in den Studien benötigt, um sowas tatsächlich auszulösen, sind so hoch, dass man sie in Lebensmitteln eigentlich nie erreicht, sodass dann eben weiterhin beides, sowohl Sulfit als auch der gelbe Farbstoff, in bestimmten Maximalmengen weiterverwendet werden darf.
Gibt es denn dann, also umgekehrt gefragt, Zusatzstoffe, die mal erlaubt waren und die dann verboten wurden? Ich habe, glaube ich, gelesen, dass es Farbstoffe gibt, die bei Kindern ja ganz besondere Berühmtheit erlangt haben, weil sie eben zu einer Hyperaktivität führen sollen. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, das ist tatsächlich so. Und das ist insofern auch ein Beleg, wenn ich mal so sagen darf, für das Verantwortungsbewusstsein der Zulassungsbehörden. Es gab vor einigen Jahren Berichte, das war glaube ich so 2008, 2009, dass dieser gelbe Farbstoff Tatrazin bei Kindern eventuell Hyperaktivität auslösen kann. Auch in sehr hohen Konzentrationen, die viel, viel höher sind, als man in Lebensmitteln eigentlich anwendet. Aber all das hat dann letztlich dazu geführt, dass die EU-Kommission sich entschieden hat, einen Warnhinweis vorzuschreiben. Das heißt, wenn jetzt Lebensmittel Tatrazin enthalten oder andere Azofarbstoffe, das ist die Gruppe an Farbstoffen, zu denen das Tatrazin gehört, dann muss auf denen draufstehen, kann die Aktivität und die Aufmerksamkeit von Kindern beeinträchtigen. Also ein Warnhinweis für etwas, was eigentlich wissenschaftlich sehr, sehr umstritten ist. Und ein besseres Beispiel vielleicht noch für die tatsächliche dann Rücknahme einer Zulassung ist das Titandioxid. Das ist ein weißes Farbpigment, das ist die E-Nummer 171. Das hat man verwendet für glänzende Überzüge von Lebensmitteln oder so. Und das wurde vor kurzem von der EFSA, von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, verboten, weil man eben festgestellt hat, dass es sich im Körper anreichern kann, dass es nicht komplett ausgeschieden wird, dass es eventuell erbgutschädigend oder vielleicht sogar krebserregend wirken kann. Und diese Sicherheitsbedenken haben dann dazu geführt, dass Titandioxid im Januar 2022 aus dem Verkehr gezogen wurde.
Ja, daran kann man ja dann ganz gut sehen, dass es da doch einen Regelmechanismus gibt, der ganz gut funktioniert.
Ja, finde ich aber auch, ja.
Wir haben jetzt über das Thema Schädlichkeit von Zusatzstoffen, glaube ich, relativ viel schon gesprochen und vor allem auch festgestellt, dass da dann die Bedenken einigermaßen unbegründet sind. Jetzt muss ich die Lebensmittelindustrie ja aber auch immer wieder mit dem Vorwurf konfrontiert sehen, dass sie, vielleicht ein bisschen trickst und die VerbraucherInnen in gewisser Weise manchmal hinters Licht geführt werden. Das geht ja dann schon mit solchen Labels los, wie zum Beispiel frei von Zusatzstoffen. Also täuscht man da nicht am Ende etwas vor, was es so gar nicht geben kann?
Ja, das ist schon ein Punkt, der es wirklich wert ist, kritisch darüber mal zu diskutieren. Das mit diesem Tricksen und Täuschen ist natürlich ein Vorwurf, den sich die Industrie immer fallen lassen muss. Aus wissenschaftlicher Sicht würde ich vielleicht ein kleines bisschen mehr, Seriosität mir wünschen, denn ich bin der Meinung, dass es dieses frei von überhaupt nicht braucht, denn letztlich suggeriert man den Verbraucherinnen und Verbrauchern damit eine bessere Qualität, wenn sie eben das Lebensmittel frei von Konservierungsstoffen ist beispielsweise, was eigentlich gar nicht notwendig ist, denn selbst mit Konservierungsstoffen wäre die Qualität wahrscheinlich genauso gut. Tatsächlich gibt es hier strenge Regeln, das muss man vielleicht einmal zunächst wieder aus lebensmittelrechtlicher Sicht sagen, man darf beispielsweise ohne Konservierungsstoffe nicht draufschreiben, wenn das Lebensmittel von vornherein keine Konservierungsstoffe enthalten darf. Joghurt zum Beispiel darf keine Konservierungsstoffe enthalten, entsprechend darf man das nicht explizit ausloben, denn das wäre eine sogenannte Werbung mit Selbstverständlichkeiten. Aber um es vielleicht nochmal so ein bisschen auf die ganz, ganz am Anfang einleitende Diskussion, wer ist denn verantwortlich für diese ganze Verwirrung und für dieses ganze Unwohlfühlen zum Thema Konservierungsstoffe, zum Thema Zusatzstoffe? Letztlich tragen aus meiner Sicht solche Werbemaßnahmen im Sinne von unsere Lebensmittel enthalten keine Zusatzstoffe oder wir sind nur reine Natur genau dazu bei, dass die Verunsicherung unter den Verbraucherinnen und Verbrauchern immer größer wird. Denn wenn man jetzt draufschreibt, unser Lebensmittel enthält keine Zusatzstoffe, dann assoziiert man damit eine bessere Qualität, einen Vorteil gegenüber den Mitbewerbern. Und das ist aus meiner Sicht eigentlich schlichtweg nicht notwendig. Denn wenn sich alle an die gesetzlichen Regelungen halten, dann ist ja eigentlich alles gut. Und von daher muss man sich jetzt nicht unbedingt irgendwo was auf die Fahne schreiben oder in die Werbekampagne mit einbauen, was letztlich eigentlich dann für die Verbraucherinnen und Verbraucher keinen wahnsinnig großen Zusatzinformationsgehalt hat.
Eine Welt ohne jegliche Konservierungsstoffe, um allen die Angst zu nehmen, wäre das überhaupt möglich?
Nö, um es ganz klar zu sagen. Wir haben es ja einleitend diskutiert, viele Zusatzstoffe verwenden wir unbewusst als Teil unserer Zutaten. Manche Zusatzstoffe sind für die Ernährung der Weltbevölkerung unbedingt notwendig. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir eine steigende Weltbevölkerung mit Lebensmitteln versorgen müssen in den nächsten Jahrzehnten. Und was ohne industrielle Lebensmittel und auch ohne Zusatzstoffe, Konservierungsstoffe beispielsweise, niemals funktionieren wird. Also eine Welt ohne Zusatzstoffe ist praktisch ausgeschlossen. Man kann sich natürlich selber ein bisschen den Kopf machen, wie versuche ich, wenn ich das möchte, die Verwendung von Zusatzstoffen zu vermeiden. Das kann man, indem man auf die Verpackung guckt. Zusatzstoffe müssen da draufstehen. Und wenn ich sie nicht haben will, aus welchen Gründen auch immer, dann kaufe ich halt die Produkte, die nicht enthalten. Und man wird dann sehr schnell feststellen, dass tatsächlich Zusatzstoffe in der Regel gar nicht mehr so häufig verwendet werden. Ja, und da muss man noch einen Punkt mit in die Diskussion bringen, der vielleicht über allem steht und der uns vielleicht fast in jeder Folge irgendwo als übergeordnetes Thema mit beschäftigen wird. Lebensmittel sind häufig zu billig. Klingt jetzt ein bisschen provokativ, aber wer glaubt, für einen Wurstaufschnitt 39 Cent pro 100 Gramm zahlen zu müssen und dann hochwertigstes Biofleisch mit ausgewählten Kräutern oder Gewürzen zu erwarten, das ist schlicht und einfach nicht möglich. Das heißt, wer da jetzt dann hochwertige Qualität erreicht, der muss damit rechnen, dass dann Dickungsmittel, Konservierungsstoffe, Aromastoffe verwendet werden. Letztlich hat es also jeder selber in der Hand. Wer Zusatzstoffe vermeiden möchte, der kann das problemlos machen. Und wer dann doch ab und zu mal eine Tütensuppe oder eine Dose sich aufmacht, der muss nun wirklich keine Angst haben, was Zusatzstoffe anbelangt. Diese Tüten und diese Dosen sind viel, viel besser als ihr Ruf. Und letztlich ist dann alles andere Geschmackssache.
Ja, mit diesem passenden Statement und mit dieser Zusammenfassung und der Fokussierung des mündigen Konsumenten sind wir dann schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Wie immer, vielen Dank, lieber Thomas, dass du dein Expertenwissen mit uns geteilt hast und ich denke schon, das Thema E-Nummern und Zusatzstoffe so beleuchtet hast, dass wir das jetzt deutlich besser einordnen können. Und wenn Sie Geschmack an unserem garantiert zusatzstofffreien Podcast gefunden haben, dann hören Sie gern auch in unsere weiteren Folgen hinein. Unseren Podcast gibt es immer monatlich auf der Webseite der TU Dresden und überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie Themenwünsche rund um Lebensmittel, Lebensmittelchemie oder Ernährung haben, dann schreiben Sie uns auch gerne eine E-Mail an lebensmittelchemie.podcast@tu-dresden.de. Das war Food Facts, der Lebensmittelchemie-Podcast der TU Dresden. Bis zum nächsten Mal.